Serviceagentur MV, mein Name ist Frau Mietzner. Wie kann ich Ihnen den Rücken frei halten?
Die Rückenfreihalter, ein Podcast der Serviceagentur MV.
Gut, dann starten wir mit einem ganz besonderen Gast heute. Herzlich willkommen, Martin French. Ist heute bei mir und ich erkläre ganz kurz, warum. Du hast mir geschrieben über LinkedIn und ich lese mal deine Nachricht vor. Hey Jana, ich hoffe, es geht dir gut. Dein neuer Podcast ist sehr interessant. Wenn Bedarf besteht und du es für sinnvoll hältst, dann stehe ich gern einmal für eine Folge zur Verfügung. Ich könnte mir das Themenfeld Arbeiten in der Provinz, innovative Fachkräftestrategien im ländlichen Raum vorstellen. Fand ich total schön, dass du mir geschrieben hast. Du hast offenbar meinen Podcast gehört und ich freue mich total, dass du da bist und würde dir jetzt einmal gerne das Wort überlassen und stell dich bitte einfach mal vor.
Ja, hallo auch an die Zuhörerschaft. Mein Name ist Martin French. Ich bin 42 Jahre, komme aus der Region Rostock, verheiratet, zwei Kinder, bin seit 20 Jahren circa berufstätig, also im Arbeits- und Berufsthema aktiv, bin von Hause aus Wirtschaftspädagoge, Berufspädagoge, befasse mich also auch seit vielen Jahren mit dem Thema Arbeitswelt, New Work nennt man das ja dann neudeutsch heute. Auch das Thema jetzt in meinen jetzigen Aktivitäten als Wirtschaftsförderer, wie kreiere ich, wie gesagt, Fachkräftestrategien, die Arbeitswelt von morgen, sind alles Themen, die mich schon umtreiben. Habe auch diverse Arbeitgeber und Arbeitsfelder schon bedienen dürfen, auch an der Universität Rostock zum Beispiel oder auch für Bildungsträger, Bildungsdienstleister, auch für Unternehmen, auch mal eine Zeit lang in einer freien Schule in der Geschäftsführung mit tätig gewesen. Und jetzt, wie gesagt, seit ungefähr 6,5 Jahren bin ich halt in Wirtschaftsförderung, aktuell im Wirtschaftsförderungsbereich des Landkreises Rostock. Und dort betreuen wir halt kleine, große Unternehmen im Bereich Ansiedlung. Auch da ist es manchmal schon beim Ankommen eine Frage, habt ihr genügend Arbeitskräfte? Wenn ja, wie ist die Struktur dann auch mit Schulen, mit Sport, mit Kultur, mit Bildung? Und haben aber auch für die Bestandsunternehmen natürlich ein großes Feld an Beratungsdienstleistungen. Auch da ist das Thema Fachkräfte natürlich ein Thema. Und das Besondere sozusagen jetzt, worüber wir heute auch ein bisschen reden, denke ich, was ja auch mein Impuls war, weil man das oft mal wirklich ein bisschen, glaube ich, vernachlässigt oder es zu wenig Leute gibt, die sich damit befassen, ist halt Besonderheit im ländlichen Raum. Wir sind ja nun mal in so einer Welt aktuell, die eigentlich beide Trends erlebt. Wir erleben Urbanisierung, dass Menschen immer mehr in die großen Städte ziehen. Auf der anderen Seite auch genau den Gegeneffekt, dass Leute sagen, aus verschiedensten Gründen, erstens, weil vielleicht die Großstädte zu anonymisiert sind, weil auch Immobilienkosten zu hoch sind, gehen sie doch eher in den ländlichen Raum. Und das halt sozusagen ein bisschen zu moderieren, zu unterstützen, da sehe ich auch meine Position.
Ein sehr breites Feld.
Das kann man so sagen.
Ja, vielleicht für diejenigen, die uns nicht aus dem Landkreis Rostock und nicht aus Rostock zuhören, beschreib mal ganz kurz, wie groß ist der Landkreis Rostock? Von wo nach wo oder von wo bis wo geht dieser Landkreis?
Genau, also wir sind jetzt von der Fläche her der viertgrößte Flächenlandkreis in ganz Deutschland. Also die größten Flächenlandkreise in Deutschland sind ja alle in Mecklenburg-Vorpommern. Da sind wir der viertgrößte. In Verbindung mit der Stadt Rostock, die wir ja quasi umschließen, ist das schon ein ziemlich großes Areal. Und ja gut, die Städte kennt man vielleicht jetzt nicht so im Detail, aber quasi von Rostock im Norden, wenn man so will, als andockende Stadt bis in den Süden nach Krakau am See, also Mecklenburgische Seenplatte. Für die Leute, die auch mal in Rostock oder in Mecklenburg-Vorpommern im Urlaub waren, können sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und von Ost nach West sind das halt so Städte wie beispielsweise Neubukow, also quasi Richtung Wismar, die Grenze fast schon. Und auf der anderen Seite ist es dann Gneuen, das ist so Richtung der Minen nachher, die Ecke, Dagun. Also es ist schon sehr, sehr groß. Und man kann das vielleicht vom zeitlichen Umfang, ich fahre ja auch viel, das ist auch ein Ansatz, wie ich Wirtschaftsförderung allgemein arbeiten in ländlichen Räumen verstehe. Ich fahre halt viel vor Ort in die Kommunen, in die Unternehmen rein, kann man sich so vorstellen, dass man, je nachdem, wo man fährt und wie man fährt, ich sag mal so eine Stunde, anderthalb manchmal braucht im Auto. Also man merkt schon, das sind schon gewisse Distanzen. Ich würde mal so sagen 100, 120 Kilometer manchmal, ne, vom Norden in den Süden, vom Osten in den Westen. Aber da wiederhole ich mich, das ist auch meine Leidenschaft seit vielen Jahren, ob ich an der Uni Forschung dazu betrieben habe oder eben auch im Bildungskontext oder jetzt im Wirtschaftsförderungskontext. Also ich finde, man unterschätzt auch die Innovationskraft und auch die Wirtschaftskraft von ländlichen Räumen. Und das ist das, was halt eben wirklich viel Spaß macht. Aber eben auch, wie du sagtest, sehr herausfordernd, sehr komplex. Da muss man schon bei allem Respekt auch für viele Kollegen, die so in urbanen Räumen arbeiten, auch ein bisschen anderes Verständnis haben von, wie funktionieren eigentlich solche ländlichen Räume. Genau.
Ja, genau. Das ist natürlich unglaublich spannend, gerade mit diesen weiten Wegen, die man dann zum Teil zurücklegt, weil die Menschen arbeiten ja nicht immer zwingend da, wo sie auch wohnen. Ne? Das heißt, viele, die im ländlichen Umfeld leben, haben eben auch diese Fahrzeit, die sie sich dann ja auch tagtäglich noch zusätzlich aufbürden, um in tollen Unternehmen zu arbeiten.
Genau, vielleicht da ganz kurz eingehakt, habe ich mal eine spannende Studie gelesen, dass es vor ein paar Jahren noch eher im Bereich eine Stunde, anderthalb von der Pendelzeit für Menschen normal war, ob jetzt im ländlichen oder im stadturbanen Raum, also Stadt-Umland-Raum. Und mittlerweile ist es so, das erlebe ich auch, konnte ich auch ein paar Beispiele jetzt, ohne die Firmen zu nennen, aber ein paar Beispiele nennen bei uns, die festgestellt haben, dass für manche Arbeitnehmer selbst 40 Minuten, also 2x20 Fahrzeit am Tag zu viel ist. Da sind wir bei alleinerziehenden Müttern und Vätern, die einfach wirklich, ne, muss man niemandem sagen, der sich da im Alltag mit beschäftigt, wo jede Minute, Stichwort zum Sportfahren, ehrenamtliche Tätigkeiten, Pflege der Eltern oder sonst was, da sind wirklich 40 Minuten am Tag eine Menge Zeit. Und worauf ich hinaus wollte, ist, da müssen sich Arbeitgeber dann auch drauf einstellen. Ne?
Auf jeden Fall. Und ich denke, du hast es ja eben schon ganz kurz angerissen, Pflege der Eltern. Ne? Das nimmt halt mehr und mehr zu, das erleben wir in unserer Arbeit. Das ist bei uns einfach eine ganz, ganz häufig gestellte Herausforderung auch an uns, an die Rückenfreihalter, dass wir in dem Bereich unterstützen. Und das ist im ländlichen Raum natürlich eine größere Nummer als in der Stadt direkt. Keine Frage.
Ne? Genau, also was da auch natürlich kommt, ganz kurz, ist eine unheimlich tolle Entwicklung, der man sich auch, glaube ich, als deutsche Nation mehr öffnen muss im Bereich der Digitalisierung. Also der ländliche Raum hat halt auch, ich sage mal so ein bisschen auch als Testfeld natürlich, unheimlich viel spannende Potenziale, ob das jetzt das autonome Fahren ist, ob das, ich sage jetzt mal, KI-basierte Notfallsysteme sind für ältere Menschen, die halt noch alleine leben können und wollen. Da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten heutzutage und ich bin ja auch, das ist dann eher ja, Ehrenamt, auch Digitalisierungsbotschafter des Landes Mecklenburg-Vorpommern und da ist es auch so, dass ich eher zu den Praktikern, sag ich es mal, jetzt gehöre, ohne jetzt irgendwie eine Wertung vorzunehmen, die eher sagen, digitaler Pragmatismus, auch ein bisschen digitale Ethik und da sind halt solche Themen, wie können wir durch Digitalisierung eher Teilhabe ermöglichen, als wie man es leider immer noch zu oft hat, durch neue technologische Sprünge Teilhabe sogar noch einschränken. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe.
Ehrenamt machst du also auch noch, haben wir das auch gleich noch
mit erwähnt. Ich glaube, das machen sehr viele.
Ja, das stimmt. Genau. Martin, weißt du noch, wann wir uns das erste Mal begegnet sind?
Es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das waren, nicht glaube, ich weiß, das waren die Anfänge von Engelchen und Bengelchen. Quasi auch quasi von den ersten Schritten sozusagen, die ihr gemacht habt in bestimmten anderen Arbeitsfeldern. Das hat sich ja unheimlich erweitert, sage ich jetzt auch mal, das Portfolio. Die Kundenzugänge haben sich erweitert und ich glaube auch, du hast es ja selber angesprochen, dass die Sensibilität, ich glaube, da habt ihr auch ganz großen Verdienst in unserer Region, für diese Themen den Arbeitnehmer eben nicht nur als Fachperson zu sehen, sondern als Mensch mit all seinem, was ihn drumherum bewegt. Das ist, muss man auch ehrlicherweise sagen, in Deutschland nach wie vor, finde ich, nicht State of the Art. Und von daher, glaube ich, seid ihr auch schon, ja, ich würde fast auch sagen, Pioniere. Du auch als Person, was die Region Rostock, die Großregion Rostock betrifft für das Thema. Also von daher ist es schon viele Jahre her, also wo viele über New Work als Begrifflichkeit auch noch nicht so gesprochen haben. Ne?
Also. Ich denke auch. Also du hast eben Engelchen und Bengelchen angesprochen. Das ist ja mein erstes Unternehmungsbaby sozusagen. Das Unternehmen habe ich vor 20 Jahren gegründet. Innerhalb dieses Unternehmens habe ich einmal ein Projekt gemacht. Da ging es schon auch ein bisschen um die Fachkräfte von morgen. Ich wollte sehr früh in die berufliche Bildung auch mit, ja, also das Thema einfach unterstützen und hatte dich damals, glaube ich, angesprochen oder irgendjemand hat uns vernetzt. Und da habe ich mal ein Angebot gemacht für Schüler in den Ferien, um die Ferien zu nutzen, sich mit dem Thema Berufsbildung auch auseinanderzusetzen oder einfach, was möchte ich mal werden. Und das war, glaube ich, unser erster Kontakt. Und viel später, als die Serviceagentur tatsächlich schon gegründet war oder von mir neu auf die Füße gestellt wurde, haben wir beide mal zusammengesessen mit dem Welcome Center, um einfach mal abzugrenzen, was macht die Serviceagentur, was können wir in der individuellen Begleitung von Menschen, die hier ankommen, die aber auch in Unternehmen schon sind, was können wir leisten an Unterstützung? Und was ist auch Aufgabe des Welcome Centers? Und da hast du damals in diesem sehr kleinen Kreis die Moderation übernommen und für uns einfach eine gute Abgrenzung erreicht, damit wir sagen können, wir haben beide unsere Daseinsberechtigung, sowohl das Welcome Center als natürlich auch wir. Und das fand ich damals ganz toll, dass du das einfach gut für uns begleitet hast. Und dieses Ankommen von Menschen, von Fachkräften, die eben nicht aus Deutschland sind oder aber auch von Fachkräften, die aus anderen Regionen Deutschlands hierher zurückkommen, zum Teil nach Mecklenburg-Vorpommern, das ist ja auch immer wieder dein Thema. Ne? Gerade wenn du sagst, in der Wirtschaftsförderung sind Fachkräfte natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Erzähl mal, was dir da so begegnet in diesem Thema Fachkräfte, Fachkräftegewinnung, Bindung von Mitarbeitenden in Unternehmen. Welche innovativen Ideen begegnen dir vielleicht auch in deinem Job als Wirtschaftsförderer?
Ja, sehr gerne. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet auf den heutigen Podcast und habe mir auch ein paar Stichpunkte mal vorbereitet, so im Rückblick sozusagen auf die letzten Jahre hier in Mecklenburg-Vorpommern, auch in unserer Region Rostock hier. Und würde tatsächlich auch einige von euren Beispielen dann aufgreifen als Serviceagentur oder auch davor. Also was ich immer wieder wahrnehme, dass im ländlichen Raum bei Fachkräftestrukturen wirklich, und du hast es ja quasi angesprochen mit deiner Berufsbildung und den Schülern, man unterschätzt den Aspekt der regionalen Jugend. Also ich glaube, wir alle müssen uns immer mal wieder in Frage stellen, ob wir der Jugend wirklich das zutrauen, was man ihr zutrauen kann. Also es ist auch als Pädagoge, auch als Vater gesprochen, finde ich es manchmal schwierig, wenn es immer heißt, die Jugend und die Generation Y und dies und das. Das finde ich einfach, wenn man sich mit jungen Menschen auseinandersetzt, haben die einfach gewisse Ängste. Wir haben eine unheimliche Mediendominanz, was Fluch und Segen zugleich ist, nämlich Fluch im Sinne von Überbewertung sozusagen von Dingen, die vielleicht total unwichtig sind, aber auch Möglichkeiten auch für Firmen mit dem richtigen Arbeitgeber Marketing auch anzukommen. Und auch das Thema Wertschätzung ist bei diesem Jugendthema unheimlich wichtig, weil eins ist Fakt, das erlebe ich immer wieder, es ist auch eine Art von Fachkräftestrategie, die Unternehmen im ländlichen Raum, die ausbilden und von früh an in Sportvereinen als Sponsor auftreten, in die Schulprojekte gehen, Sozialkunde, Arbeit, Wirtschaft, Technik, verschiedene Fächer, Berufsorientierung machen, Betriebspraktika anbieten. Ich kann es immer wieder sagen, die haben nie ein Ausbildungsproblem, nie. Das ist ganz toll in Städten wie Bützow, teilweise Güstrow, Schwan, also Städten bei uns im Landkreis, funktioniert wunderbar in ganz MV. Und das neben dem sozusagen Präsentsein, sich einbinden als Unternehmen, ist aber auch, da ist ja euer Azubi-Glückstag auch ein spannendes Vehikel, eigentlich von vornherein nicht die Leute nur zu sehr in den Blick zu nehmen. Das macht nämlich auch viele Leute in der Fachkräftewelt falsch, dass man die Neuankömmlinge, die man haben will, nur in den Vordergrund rückt, sondern man vergisst manchmal auch den Bestand. Und das ist etwas sowohl bei Auszubildenden, die man wahrscheinlich auch nochmal wirklich emotional dann noch mehr packen muss. Neulich würde man sagen Onboarding oder quasi dieses Weiterführen im Unternehmen. Aber das betrifft auch ganz normale Arbeitnehmer. Und deswegen ist so ein Azubi-Glückstag oder man könnte es auch Fachkräfte-Glückstag oder wie auch immer nennen. Das finde ich total wichtig. Und auch da ist es so, dass man, das ist ja auch, muss man ehrlicherweise auch sagen, nicht State of the Art in MV oder in Deutschland, regelmäßige strategische Personalentwicklungsgespräche. Das machen viele in der Theorie vielleicht, auf dem Blatt Papier, aber passiert das dann wirklich? Nehmen sie wirklich die Bedürfnisse wahr und so weiter? Also von daher ist der erste Punkt der Jugend mir immer total wichtig, weil, da wiederhole ich mich, das ist ein Riesenfund nach wie vor. Und das ist auch, wenn ich mit Jugendlichen mich unterhalte dann in diesen Berufsorientierungszusammenhängen, Schule, Wirtschaft, Arbeitskreise und so weiter, die wollen auch in ihren Regionen bleiben. Und selbst wenn, das sage ich auch immer vielen, selbst wenn sie mal zum Studieren für die Ausbildung in irgendeine andere Stadtregion gehen, lass sie gehen. Also Mecklenburg-Vorpommern hat einen Vorteil, dass immer noch Leute sehr heimatverbunden sind und es kommen sehr, sehr viele zurück auch. Ne? Der zweite Punkt, der damit auch so ein bisschen einhergeht, aber auch eher dieses Thema, was du ansprachst, das nehmen wir auch wahr im ländlichen Raum, ist halt diese Familienfreundlichkeit. Das kann Pflege sein, das kann Zeiträume fürs Ehrenamt sein, das kann die Modellierung des Arbeitsalltags sein. Ich sag mal, selbst in der Gastronomie, wo man ja eigentlich am Kunden stehen muss, oder im Tourismus gibt es ja mittlerweile tolle Möglichkeiten, indem man zum Beispiel verwaltende Aufgaben vielleicht verlagert ins Homeoffice oder wie auch immer. Also ich will damit sagen, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten und das ist ja auch ein Thema, was ich auch vorhin meinte. Das ist manchmal auch für mich ein bisschen überraschend, da hinterfrage ich mich auch manchmal, dass es auch nicht wenig Leute gibt, die manchmal gefühlt eine Vollzeitstelle bräuchten. Ich sage jetzt mal von dem, was man finanziell so manchmal an Druck hat, aber trotzdem sagen, ich gehe trotzdem auf 30, 35 oder wie auch immer Stunden, weil ne, dieses Thema, wo will ich eigentlich mit meinem Leben insgesamt hin in der Region. Deswegen ist Familienfreundlichkeit oder ich nenne es vielleicht auch mal ein bisschen so Alltagsfreundlichkeit, dass man den Alltag des, wie gesagt, Arbeitnehmers versteht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Grätsch kurz rein, aber ich habe hier noch ein, zwei Punkte, wenn du magst.
Ja, erzähl.
Genau, ich habe noch auch das Thema, weil du es sagtest, es ist ja nicht nur die, sag ich mal, normalen, in Anführungsstrichen, jüngeren Mitarbeiter, die sich pflegend, sage ich mal, für ihre Angehörigen einsetzen, sondern auch nochmal demzufolge das Alter betreffend auch ältere Arbeitnehmer mehr in den Blick zu nehmen, weil das ist ja auch so, das ist ja nicht nur bei Lehrern, die einfach eine Passion für ihren Beruf haben, die gerne weitermachen wollen, auch bei anderen Leuten der Fall. Und wenn sie gesundheitlich fit sind, ich meine, wir brauchen uns ja nur die Lebenserwartungszeit angucken, die Gesundheit der älteren Menschen wird immer besser. Auch da müsste es einfach noch mehr Programme geben und auch da gibt es bei uns halt auch Programme im ländlichen Raum, weil da muss man sich auch nichts vormachen. Da schlägt der Fachkräftemangel schon bei einigen Sachen rein. Wenn du einen Meister oder einen Techniker hast, der auch diese Fortbildung, Ausbildung gemacht hat, der ist schon in seinem Wissensmanagement total cool. Und deswegen, da beraten wir auch so ein bisschen beim Bereich Startups, Wissensmanagement. Also ältere Arbeitnehmer halte ich nach wie vor für einen ganz wichtigen Aspekt.
Da würde ich einmal ganz gerne, weil es einfach zum Januar passt, reingrätschen. Wir haben in diesen Tagen den 65. Geburtstag unserer lieben Frau Mietzner gefeiert. Sie ist immer im Vorspann, dieses Podcast zu hören. Sie ist die Rückenfreihalterin der ersten Stunde bei uns und brennt so für dieses Thema, sich wirklich um jeden Einzelnen zu kümmern, der sich an uns wendet und um Hilfe bittet. Und ich habe ihr mal das Versprechen abgenommen, dass sie bitte gerne noch 30 Jahre zu bleiben hat. Natürlich ist das wenig realistisch und ich merke eben auch, dass die älteren Mitarbeitenden dann doch auch nochmal eine andere Aufmerksamkeit benötigen. Wir haben das jetzt zum Beispiel so betriebsintern geregelt, dass unsere Frau Mietzner eben nur noch 4 Tage die Woche arbeitet, damit sie ein langes Wochenende hat, um sich zu erholen. Weil wir merken, sie braucht diese Erholungszeit. Begegnest du solchen Modellen auch?
Ja, was teilweise manchmal auch noch interessant ist, ist die Frage, wie man die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellt. Also es ist ja nicht immer zwingend so, dass man jemanden sowieso nicht wahrscheinlich vollzeitig oder fast vollzeitig anstellt, sondern es gibt ja auch noch andere Modelle, sag ich mal, dass man, ich will jetzt nicht sagen, im Ehrenamt oder in anderen Strukturen arbeitet, aber dass man einfach wirklich genau guckt, wie du schon sagst, was ist, deswegen sage ich mal so ein bisschen alltagsorientiert, was ist eigentlich in deren Alltag jetzt sozusagen State of the Art, was ist da aktuell? Wenn zum Beispiel ein Enkel auf die Welt kommt, sind viele Großeltern einfach bedacht, auch da zeitliche Fenster wieder zu verschieben. Ich glaube, Belastbarkeit oder Resilienz, wie das Neudeutsch heißt, bei älteren wie jüngeren Menschen ist immer so ein individuelles Thema, aber natürlich ist da vielleicht eher die Frage am Ende des Tages, wenn derjenige oder diejenige das will, machst du noch die gleichen Tätigkeiten wie vorher, die auch körperlich belastend sind, oder gehst du eher ein bisschen in andere Felder und gibst dein Wissen weiter? Weil eins ist auch Fakt, auch mal als auch jemand, der 5, 6 Jahre in der Uni geforscht hat, also das Thema Wissensmanagement, auch im Sinne von Wertschätzungsmanagement, nenne ich das mal, von älteren Mitarbeitern ist auch in Deutschland keine ausgeprägte Sache leider. Und ja, wir haben ja zum Beispiel Startups wie Aino in der Region oder auch andere, die das versuchen auch zu digitalisieren. Weil Fakt ist, wenn da jemand mal weg ist, und ich mache es mal ganz konkret, wir haben große, logischerweise Industriegebiete mit großen Werkshallen, mit großen Produktionsabläufen. Und das ist wirklich so, diese unschätzbaren Werte von diesen Produktions- oder Technologiemenschen, also den Betriebsleitern oder Technologiechefs, wie auch immer, das kann man gar nicht in Worte fassen. Also das ist wirklich so, die kennen jede Schraube, jede Stelle, wo irgendwie Öl fehlt in der Maschine, keine Ahnung. Und das ist etwas, was aber gar nicht richtig nachgehalten wird. Das müsste man eigentlich, wie auch immer, aufschreiben, kleine Videos, Tutorials, keine Ahnung, wie man das macht. Und von daher, um die Frage zu beantworten, glaube ich, ist es eher nachher die Frage, auch wie man auch Tätigkeiten verändert. Ja. Ich habe ein Beispiel jetzt auch, ohne da jetzt ins Detail gehen zu können, auch wenn, sage ich mal, sogar Führungskräfte, Ältere irgendwann sagen, aus verschiedensten Gründen, entweder weil sie sagen, ich will jetzt der nächsten Generation das ermöglichen oder vielleicht auch, weil sie sagen, ich bin jetzt doch wieder vielleicht eher derjenige, der nach den Jahren, die ich jetzt führungstechnisch unterwegs war, möchte vielleicht doch wieder ein bisschen mehr am Kunden arbeiten, auch da auf einmal selber das so ein bisschen zu justieren wieder. Da gehört schon auch viel Selbstreflexion, aber auch eben Personalentwicklung, wie auch immer. Also von daher will ich, glaube ich, und da sind wir uns alle einig, nur darauf hinweisen, dass das einfach, glaube ich, auch ein Wertschätzungsthema ist und auch ein Analysethema wahrscheinlich, ne? Aber dass die Leute im Alter dann vielleicht einige Aufgaben nicht mehr so dauerhaft machen können, ist ja klar, ne?
Ja, ich hatte dich aber eben unterbrochen mit unserer ganz eigenen Geschichte. Ich glaube, du hast noch ein paar Punkte auf deiner Liste.
Nein, alles gut, das ist ja ein Ping-Pong im Austausch. Nein, ich habe tatsächlich noch 1, 2 Punkte, die auch bei uns, das ist ja das Thema, wie gesagt, im ländlichen Raum oder in ländlichen Räumen mir aufgefallen sind die letzten Jahre, die sicherlich interessant sind. Also ein Punkt ist sicherlich auch nochmal das Thema, auch wie Weiterbildung auch sich in ländlichen Räumen anders gestaltet, ne? Also Stichwort, wenn man eben eine Stunde weg ist von den großen Bildungsträgern, die auch nicht mehr im ländlichen Raum überall platziert sind, aus verschiedensten Gründen, weil einfach auch sich Bildung verändert hat. Wir haben ja in MV einige große Bildungsträger. Bildung wird auch digitaler. Man spricht ja da vom Technischen, vom Blended Learning, also die Verbindung von analog, physisch vor Ort sein und halt digital. Und das sind halt auch, glaube ich, die Trends. Und da ist ja auch das Thema, deswegen ist es wichtig, viele schmunzeln immer noch, das muss ich auch manchmal, über das Thema Breitband im ländlichen Raum, Internetanbindung. Aber genau dafür ist es auch total wichtig. Und das ist auch eine Form von, ja, letztendlich Arbeitgebermarke, ne? Wie ermögliche ich es nicht nur Leuten im Bildungsurlaub oder in weiß ich nicht, auch vielleicht bezahlter Bildung durchzuführen, sondern wie kann man das in den wiederum Berufs- und Lebensalltag integrieren? Weil das ist auch etwas, was mir so die letzten Jahre nochmal so ganz klar geworden ist. Es gibt eben nicht nur Work-Life im Leben, also Arbeiten und Leben, sondern eigentlich gibt es ja auch eine individuelle Entwicklungskomponente, die würde ich dann nämlich Learning nennen, also Bildung, die auch nochmal viel Zeit frisst. Nun gibt es Leute, ne, will ich auch gar nicht diskreditieren und kritisieren, die darauf gar keinen, ja, was heißt Bock haben, aber die halt zufrieden sind mit ihrem Status. Aber ich kenne halt natürlich unzählige Menschen, die sagen, ich muss mich halt weiterbilden. Und diese Zeit musst du ja sowohl von deiner Arbeit abkapseln oder auch vom Privaten. Und da meine ich halt, ist auch im ländlichen Raum, glaube ich, noch ganz viel möglich, weil wir, wie gesagt, digitale Technologien haben, digitale Zugänge und so weiter. Und ein Thema, was auch nochmal super spannend ist im ländlichen Raum, ist natürlich auch die Verbindung kleinerer Betriebe zusammen. Also auch da nochmal der Bezug zu euch, zu euren Angeboten. Wenn du einen erfolgreichen Durchlauf hast, eine erfolgreiche Kooperation, Verträge einer Firma XY in einer kleineren Stadt, ist es halt so, dass auch da der Buschfunk, Stichwort, es gibt zum Beispiel so Arbeitskreise für Personaler und so weiter, da wird halt viel positiv drüber gesprochen. Und ich bin ja auch ein sehr netzwerkorientierter Mensch. Warum soll es auch nicht mal möglich sein, dass man solche Angebote, wie ihr sie macht, vielleicht habt ihr es auch schon im Plan oder es wird schon gemacht, sogar vielleicht an ganze Branchennetzwerke gibt, dass eher 3-4 Unternehmen sich zusammentun, einen Betrag X zahlen und dann gucken halt die Firmen oder die Branche, wie können wir so jetzt sozusagen das nutzen. Ne? Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil Gewerbegebiete ja meistens so laufen, dass da auch ähnliche Firmen angesiedelt sind, also Handwerk oder Automotive, also Automobilindustrie oder andere Sachen. Ne? Das sind schon wichtige Themen.
Angefragt wurde das tatsächlich schon. Aber es gibt eben in solchen Verbünden ja auch Menschen, die diesen Themen, die wir bedienen, sehr unterschiedlich gegenüberstehen. Der eine Unternehmer war dann eben der Meinung, total toll, gute Sache, unseren Menschen den Rücken frei zu halten, super. Also der hat viel Potenzial gesehen. Und andere hatten dann eher die Einstellung, haben wir früher nicht gebraucht? Brauchen wir das jetzt? Also man muss eben dann auch viele Meinungen unter einen Hut bekommen. Aber wir sind total offen dafür. Wir haben ja durchaus auch sehr kleine Unternehmen, die wir betreuen. Unser kleinstes Unternehmen hat jetzt knapp 15 Mitarbeitende. Mhm. Und natürlich wäre es super, wenn man da einfach ein Netzwerk nutzt und sagt, wir alle aus der Branche treten da jetzt mit ein, würde ja vielleicht sogar die Kosten reduzieren für den Einzelnen. Ne? Und da sind wir wirklich ganz offen. Uns ist ja immer ganz wichtig, dass man möglichst vielen Menschen den Zugang zu unserer Dienstleistung ermöglicht. Und wir haben es schon schwer, Martin, das muss ich schon sagen. Also Werbung ist einfach nicht unser Ding, weil wir im Alltag damit beschäftigt sind, Menschen zu unterstützen. Und dieser Podcast hier ist ja Teil unserer Marketingstrategie, dass wir einfach von uns erzählen und immer die Hoffnung haben, dass viele Menschen diesen Podcast hören und auch verstehen, wie, ja, was das für ein wichtiges Instrument auch ist für die Wertschätzung Richtung Mitarbeitende. Aber ansonsten ist Marketing einfach noch nicht so unser Profigebiet.
Ja gut, das ist ja also gar nicht auch kritisch wieder gedacht. Das ist ja die Aufgabe eines Unternehmens, das auch rauszufinden. Aber ich will auch da nochmal drauf eingehen, weil ich lese gerade ein spannendes Buch, das heißt Triple Transformation, also quasi die Dreifachtransformation. Man ist ja die letzten Jahre davon stark ausgegangen, dass es so eine Doppeltransformation gibt zwischen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und auf der anderen Seite Digitalisierung. Und dieses Buch eröffnet jetzt nochmal ein drittes Feld, nämlich New Work oder Arbeitskräfteinnovation. Und zwar nicht mit diesem Aspekt Fachkräftemangel, sondern eher mit dem Aspekt, wie gestalte ich Arbeit. Wir haben nämlich eigentlich auch keinen Fachkräftemangel in einigen Bereichen, sondern wir haben einfach eine Fachkräfte ein Mismatch sozusagen, weil es kommen nach wie vor viele Leute auf den Arbeitsmarkt, aber die korrelieren quasi nicht mit dem, was an Bedarfen da ist. Und worauf ich hinaus will, bei dem Buch ist halt spannend, und das ist auch die Herausforderung eurem Marketing, dass alle drei Dimensionen ein Problem haben, dass sie anfangen irgendwann, aber die Ursache-Wirkungskette halt verzögert ist. Das heißt, das, was ja viele Unternehmen, wenn sie Service-Dienstleistungen wie eure einkaufen oder Stichwort jetzt erneuerbare, energieeffiziente Strukturen im Unternehmen oder Digitalisierungstechnologien, das hat manchmal mehr oder weniger schnell halt sofort einen Effekt auf die Kosten. Also ein Unternehmer denkt ja oftmals an die Kosten. Natürlich denkt er in dem Fall auch an seine Mitarbeiter, wenn er eure Sachen nutzt, aber er denkt natürlich auch, ich mach's mal ganz platt, da gibt es ja auch Studien zu, wenn man Angebote wie eure nutzt, hat man de facto eine kleinere Rate an Krankheitsständen im Jahr. Das sogenannte betriebliche Gesundheitsmanagement wird unterstützt. Das Eingliederungsmanagement ist optimaler. Also ich will darauf hinaus, dass das ist ja die Herausforderung von solchen Dienstleistungen. Das ist ja auch, so sehe ich zumindest meine Aufgabe, auch ein bisschen als Netzwerker. Ich finde aber auch alle wichtig und ich weiß auch, dass viele sich auch da einbringen, wie Kammern, Branchenverbände, Unternehmerverbände, das immer wieder zu transferieren, weil ich habe auch manchmal ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt auch nichts Neues, das ist ja auch eine Transformation, wie gesagt. Auch das Thema Arbeit ist eine Transformation gerade. Das kommt halt nicht von heute auf morgen. Und ich habe ja noch zwei Punkte jetzt, die auch nochmal darauf einzahlen. Und worauf ich eben hinaus will, natürlich, klar, müsst ihr Marketing wie alle euch platzieren. Aber da ich auch viele Personaler, die teilweise ja auch eure Sachen nutzen, kenne, auch persönlich befreundet bin zum Teil, da sagt halt jeder, natürlich ist es ein Überzeugungsprozess, manchmal auch bei der Geschäftsführung, aber nicht nur on the long run, also eigentlich relativ mittelfristig schon kommen schon die Erfolge. Und man darf halt auch eins nicht vergessen, im, sag ich mal, Arbeitgeber, Arbeitsmarkenmann, Management, dieses Peer-to-Peer, also dass Leute einfach zufrieden sind am Arbeitsplatz. Nicht nur mit der Arbeitstätigkeit und mit dem Lohn, sondern mit dem Gesamtpaket. Das ist nach wie vor eigentlich der größte Hebel, um Arbeitskräfte zu kriegen. Ne? Und deswegen habe ich ja vorhin erzählt, wenn Azubi, was weiß ich, Michael oder Auszubildende, was weiß ich, Jenny, dann im Unternehmen sind und der Azubi-Glückstag kommt, die wiederum dann ab und zu mal in die Schulen wieder zurückgehen, weil die Unternehmen setzen ja auch Auszubildende ein als Berufsorientierungsbotschafter, dann kommt das Ganze ja ans Rollen. Ne? Ja. Aber man muss dem halt, und das ist halt einfach so leider, in vielen Dingen auch mal manchmal ein bisschen Zeit geben. Und man darf auch eins nicht vergessen, manchmal kann man nicht sofort, wie gesagt, Ursache und Wirkung auch wirklich messbar machen.
Ja.
Also man würde sich ja wünschen, dass man sofort prozentual, wie das die klassischen BWLer machen, so und so viele Krankheitstage gehen runter. Das ist halt ein Prozess. Und einige Sachen kann man auch gar nicht messen. Also wie will man zum Beispiel Arbeitszufriedenheit messen? Es gibt da sicherlich Modelle, aber das ist schon sehr komplex. Ne? Also von daher glaube ich, wie du schon sagst, du hast es ja selber gesagt, seit 20 Jahren jetzt schon aktiv in dem Bereich. Ich glaube, da entwickelt sich sehr, sehr viel. Ich glaube, dass immer mehr progressive Unternehmen da am Start sind. Und auch viele tatsächlich progressive junge Personaler, die eben nicht nur von BWL-Zahlen ausgehen, sondern wirklich von Menschen. Und am Ende hängt es ja zusammen. Ne? Also.
Ja, aber genau das Argument begegnet uns natürlich, ne? Dass wir in Zahlen ausdrücken sollen, warum sich jetzt unsere Dienstleistung rechnet. Aber es gibt eben auch die ganz anderen, die wirklich den Mensch in den Mittelpunkt stellen und denen es gar nicht immer darum geht, neue Arbeitskräfte zu gewinnen, was du eben gesagt hast, sondern ganz wichtig ist eben auch die Bindung, ne? Das Halten von Kompetenz im eigenen Unternehmen. Und dazu tragen wir durchaus auch bei.
Genau, ich habe noch zwei Punkte, die ich gerne nochmal ausführen würde. Das eine hattest du auch schon angerissen, das ist eben diese Willkommenskultur, die man auch durch eure Dienstleistung hat. Weil da wiederhole ich mich, das ist meine Wahrnehmung so, auch als jemand, der als Berufs- und Wirtschaftspädagoge, Arbeitspädagoge auch viel im Land unterwegs war in den letzten Jahren, dass man, wie gesagt, sehr, sehr viel an Marketing, an Aufwand in diese Phase steckt, neue Leute zu gewinnen. Aber dieses Thema Onboarding, das wäre dann diese Willkommenskultur, plus halt auch wirklich Bestandsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen mehr in den Blick zu nehmen, das ist natürlich da, aber ich glaube, das unterschätzen viele einfach, weil die Quantität am vorderen Bereich halt nicht mehr die größere ist oder abnimmt. Deswegen muss ich ja den Bestand, nenne ich das mal, auch im Blick haben. Und Willkommenskultur ist natürlich auch noch viel mehr. Du hast das Welcome Center angesprochen. Es gibt halt auch da staatliche oder öffentlich geförderte oder kommunale Strukturen, die wunderbar dann zusammenarbeiten mit privaten Strukturen. Auch muss man ja auch sagen, die Agentur für Arbeit hat ja auch Angebote. Also jeder hat, finde ich, in seiner, ich nenne das mal so ein bisschen Wertschöpfungskette, seine Rolle. Und die Aufgabe, die, glaube ich, wir alle haben, ist, die Informationen gut zu streuen und halt keine Doppelangebote. Das war ja damals, was du sagtest, auch der Hintergrund, warum wir dieses Treffen gemacht hatten,
ja.
Unter anderem, damit einfach die Zahnräder ineinander gehen. Und auch da, weiß ich, gibt es ja beim Welcome Center auch mal den einen oder anderen, der auch solche Dinge kritisch hinterfragt. Aber ich kann nur sagen, das wäre dann die Überleitung auch zum letzten Punkt. Wir reden ja auch, wenn wir eure Angebote haben und die vom Welcome Center und das mal auf ein größeres Bild packen, auch von Standortmarketing.
Ja.
Und das ist wiederum ein Thema, da zitiere ich tatsächlich immer auch jemanden, der mich als Regionalökonom auch sehr beeindruckt hat. Das ist ein amerikanischer Wissenschaftler namens Richard Florida. Der hat mal ein Buch verfasst vor vielen, vielen Jahren und da hat er das Modell der drei Ts herausgestellt. Das erste T ist Toleranz, also quasi Willkommenskultur. Das zweite ist halt die Talente, die dadurch angesogen werden, dass das eine tolerante, weltoffene, kommunikative, moderne Region ist. Und das dritte ist halt Technology, also quasi die Innovationskraft. Die Firmen, die dann sind, können halt dann davon profitieren. Also Toleranz am Anfang, das zieht Talente und die Talente führen zur Technologie, zur Innovation. Und da ist halt euer Angebot, wenn ich mal diesen ersten Bereich, also tolerant gegenüber dem Arbeitnehmer und seinem Alltag zu sein,
ja.
Im Sinne von nicht nur Toleranz, sondern auch Lösung finden zu wollen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wie gesagt, wir brauchen ja nur auf die aktuellen Statistiken gucken, dass eben wir auf jeden Fall, jetzt mal sage ich mal, was die ganz jungen Menschen betrifft, schon irgendwie ein Quantitätsproblem haben, Stichwort demografischer Knick und so weiter. Menschen, die auf den Arbeitsmarkt kommen und die dann halt nicht ernst zu nehmen hinsichtlich ihrer Arbeitsalltage, das würde ich halt fatal finden. Deswegen ist halt dieses Willkommenskultur schaffen im Unternehmen mit euren Angeboten, aber auch in der gesamten Region, am Standort, ist halt total wichtig, ne? Und vielleicht da auch nochmal ein Satz, weil ich ja auch viel deutschlandweit, auch international tätig sein darf, wenn ich mal in andere ländliche Räume fahre, auch nach Dänemark, nach Schweden oder auch in Deutschland, es ist immer das Gleiche. Also ich war jetzt in Westschweden Ende des Jahres 24, jetzt war ich in Dänemark Anfang des Jahres. Es sind nicht die Kopenhagens und Stockholms, die da nur attraktiv sind, sondern es sind auch kleinere Städte. Und warum? Weil halt die Leute verstanden haben, dass man irgendwie Arbeitgeber, innovative Unternehmen mit innovativen Strategien, die solche Angebote haben, wie ihr sie habt, oder eben sich einkaufen, plus halt meinetwegen auch die Wissenschaft, die damit reingeht, also Innovationsstandort, plus auch die Verwaltung. Ne, weil auch da jetzt vielleicht nochmal konkret auf eure Sachen, ist es ja auch wichtig, wenn ihr zum Beispiel Wohnungsberatung oder Vermittlung macht oder Dienstleistung von bestimmten medizinischen Sachen, ihr müsst euch ja auch ein gutes Netzwerk aufgebaut haben. Und deswegen darf man das ja nie losgelöst sehen. Und das ist für mich immer dieser regionale Aspekt. Also wir reden sicherlich am Ende von der Serviceagentur, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, reden wir von der Serviceregion. Ja. Und das muss irgendwie klar sein. Und da wiederhole ich mich, da habt ihr unfassbar viel für geleistet, glaube ich, als Firma die letzten Jahre. Und ich bin halt immer der Erste, der das auch dann weiter pusht, auch in den ländlichen Raum und nach MV. Und das ist ja auch hoffentlich einer der Aspekte, warum wir diesen Podcast heute machen.
Ach, das war viel Lob. Vielen Dank. Wenn du jetzt gerade in Schweden warst und gerade in Dänemark, was machen die vielleicht noch besser als wir? Fällt dir was ein?
Also das ist ganz plakativ zu verorten. Also wenn du auf Fachkonferenzen, Fachtagungen, Fachworkshops gehst, gibt es mindestens zwei Phänomene. Die erste ist, dass mindestens 50% der Vortragenden, die dann meistens logischerweise Leitungspersonen sind, sind Frauen. Das ist einfach etwas und das beeindruckt mich nicht mehr, weil ich eben seit Jahren Ostsee-Skandinavien-Fan bin, beruflich wie privat. Ich finde es einfach nur so interessant, dass ähnlich wie körperlich-geistig behinderte Menschen in Schulen oder im Alltag in den Innenstädten eine ganz andere Wahrnehmung haben. Es ist nicht dieses, ach guck mal, da ist jetzt eine Gruppe von einer Förderklasse, die einen Ausflug macht. Nee, es ist alles völlig anders, also inklusiver. Das ist das eine. Das zweite, was ich auch wirklich live erlebt habe, ist wirklich, dass man, wenn man selbst hochrangige Meetings hat und dann kommt halt ein Anruf und das ist egal, ob das jetzt eine weibliche Führungskraft oder Leitungsperson ist oder eine männliche, die in diesen Meetings sitzt und es ist aber wirklich ein dringlicher Anruf, dann ist halt auch wirklich so, dass das Meeting abgebrochen wird, wenn man sowieso noch 10 Minuten hat. Und dann wird sich jetzt, ich sag's mal wieder sehr plakativ, auf das Lastenrad geschwungen. Und dann radeln die durch Kopenhagen oder wo auch immer, holen ihre Kinder von der Kita ab und dann wird halt abends sozusagen das fortgeführt, die letzten 10 Minuten. So, das ist auch wieder dieses Thema Integration in den Arbeitsalltag, ne? Und ich will nicht sagen, das ist immer ganz wichtig, dass in Skandinavien alles besser funktioniert. Es gibt auch ganz viele tolle Unternehmen, auch auf jeden Fall bei uns eine Menge in der Region, die extrem coole Arbeitsrahmenbedingungen, auch allein weil das Mobiliar, Work-Life-Balance, all die Sachen. Aber dieses relativ Normale sozusagen, wir reden noch über sozusagen das Thema Potenziale von weiblichen Fach- und Führungskräften. Ich finde, darüber muss man gar nicht mehr reden. Ich habe 2 Töchter. Also ich möchte die nächsten Jahre alles dafür tun, dass das weiter vorangeht und wir darüber nicht mehr reden müssen, sondern dass es halt eine völlige Normalität wird. Ne? Und was mich halt freut, wenn ich sowas machen darf im Ausland, ist natürlich, dass man auch Dinge halt transferieren kann. Also ich frage dann ja auch häufig, weil ich auch interessiert bin und auch viele Politiker treffe oder einfach Entscheider, sag ich mal, in Verwaltung, wie konstruiert ihr das sozusagen? Ne? Das ist natürlich auch gesellschaftlich verankert, so wie Digitalisierung verankert ist. Auch da vielleicht mal ein ganz praktisches Beispiel, habe ich auch in Dänemark gelernt, da war ein Satz, der mich 2024 sehr beeindruckt hat. Unser Portemonnaie ist mittlerweile unser Handy und zwar nicht nur im Sinne bezahlen, sondern darauf wollte ich hinaus, wenn du natürlich völlig normal Arbeitszeit-Apps hast, wo du dann so ein Meeting mal unterbrechen kannst, weil du sofort alle können in ihre Handys gucken, weil sie es als Normalität empfinden und nicht wieder jeder anfängt zu diskutieren, haben wir Internet, haben wir alle die gleichen Geräte, haben wir einen Zugang, welche Software dürfen wir verwenden. Das ist halt pragmatisch, ne? Also sie versuchen halt vom Lösungsaspekt zu denken und das finde ich schon interessant.
Auf jeden Fall. Ich habe noch einen Punkt, den ich gerne mal so reinwerfen würde, eben weil du auch mit so viel Erfahrung und so viel Wissen aus so vielen unterschiedlichen Regionen ja hier heute bei mir sitzt. Du hast von selber das Wort Belastbarkeit, / Resilienz in den Mund genommen. Das ist bei uns ein ganz besonderes Thema. Wir erleben im Moment eine wahnsinnige Zunahme von Nachfragen aus dem Bereich psychotherapeutische Unterstützung, mentale Gesundheit, psychische Belastung einfach. Wie erlebst du das im skandinavischen Raum? Ist das dort auch so Thema? Gehen die Menschen dort auch ganz normal damit um? Sprechen sie darüber, dass ihnen Dinge zu viel sind? Ja, einfach, ich sammle gerade so ein bisschen auch Motivation für mein Team, die wirklich jeden Tag neue Anfragen haben. Und im Umkehrschluss haben wir aber keine Angebote und werden alleingelassen auch von, ich sag mal, staatlichen Institutionen, die versprechen, innerhalb von 3 bis 5 Wochen haben wir jetzt hier aber einen Therapieplatz. Wie ist das in anderen Regionen? Sind Menschen da auch so belastet, wie sich das hier im Moment anfühlt?
Das ist schwierig natürlich, weil es ein sehr persönliches Thema ist und man jetzt im beruflichen Kontext nicht immer diese Gespräche in die Tiefe reinführt. Also ich glaube schon, dass egal wo auf der Welt, wenn du mit sogenannter Wissensarbeit arbeitest, das darf man jetzt ohne jetzt so technisch zu werden, aber als Pädagoge habe ich mich auch damit viel beschäftigt. Also Wissensarbeit, Digitalarbeit verändert halt auch den neurobiologischen, ich sage jetzt mal Kosmos. Also es ist halt einfach eine andere Arbeit, als ob du nur mit den Händen arbeitest, nur körperlich. Und dass da die Forschung und vor allem auch dann, was aus der Forschung rauskommt, hinsichtlich dessen, was macht das eigentlich mit den Menschen im Sinne von Belastung, das hängt ja der Praxisangebote jetzt nicht nur in der Quantität, sondern auch in dem, was einfach vielleicht gebraucht wird hinterher. Und da will ich gar nicht sagen, dass ich da die Lösung habe, überhaupt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Skandinavier die Lösung haben. Vom Gefühl her, Stichwort World Happiness Report und solche Sachen, wo die Skandinavier, aber auch andere Länder, auch die Niederlande, durchaus weit oben sind, würde ich sagen, dass sie stärker im präventiven Bereich sind. Also dass sie durch diese, ich sag mal, Normalität von Arbeit kann auch anders gehen und kann trotzdem Spaß machen, kann trotzdem inklusiv sein. Da, glaube ich, wird schon mal ganz viel bisschen von Gefahren abgefedert. Das heißt aber nicht, das unterschätzt man jetzt, weil die skandinavische Frage ja war auch bei Skandinaviern, glaube ich, ist es ja nicht so, dass das alles jetzt, ich will es mal ein bisschen überspitzt sagen, eine soziale Bubble ist oder so. Es sind auch Leute, die sehr pragmatisch, aber auch im Sinne von Entscheidungen müssen getroffen werden. Und auch da ist natürlich Druck da im beruflichen Feld. Meine persönliche These ist, dass Resilienztraining eigentlich auch schon in der Schule anfangen muss. Und auch da wieder als Digitalisierungsbotschafter mal gesprochen, das Toxische, was Digitalität auch in sich trägt, teilweise im Arbeiten, aber auch in anderen Dingen, das ist, glaube ich, auch alles viel zu wenig erforscht. Also im Sinne von erforscht vielleicht, aber was ist jetzt die Umsetzung? Ne? Also nur, sage ich jetzt mal, die Tablets seiner Kinder ausschalten oder Tablets nicht in den Unterricht lassen, glaube ich, ist nicht der Weg, sondern das wirklich gut austarieren. Ne? Und deswegen, ja, es ist schwierig zu beantworten. Wie gesagt, ich glaube, dass im präventiven Bereich viel richtig gemacht wird, viel gut gemacht wird. Auch das ganze Sportthema, weiß ich nicht, also vom Gefühl her ist das auch so nur ein Gefühl, aber auch nicht pauschalisierbar. Aber dass es ein Thema ist, also das kann ich definitiv sagen, jetzt auch in Deutschland mit der psychischen Belastung, mit der Resilienz, ist ja auch ein Wort, was hoch und runter gefahren wird. Achtsamkeitstraining ist ja so ein Thema. Da habe ich aber auch noch keine endgültige Lösung. Was ich cool finde, vielleicht auch nochmal eine andere Empfehlung, ich weiß, dass du meines Wissens auch mit ihr zusammen bist, ist ja Katharina Brinkmann und andere, die im Bereich, ich glaube, es sind Ersthelferkurse für psychologische Betreuung auch in Unternehmen.
Mentale Ersthelfer.
Zum Beispiel. Finde ich mega interessant. Ich habe ja auch viele Lehrerfreunde und so weiter. Dieses Thema kollegiales Feedback, nicht nur auf das Fachliche nur bezogen, sondern auch auf das kommunikative, soziale. Das ist, glaube ich, eine Sache, die nicht unwichtig ist. Und ich glaube, da würden wir auch viel mit abfedern. Einfach mal über Dinge reden.
Ja.
Also als Pädagoge, der auch einige Sachen früher mehr als heute Weiterbildung gemacht hat als Dozent, spreche ich dann manchmal auch ein bisschen vom strukturierten Auskotzen. Einfach mal alles rauslassen, weil wann hat man das schon mal? Und deswegen wiederhole ich mich da diese dritte Flanke neben Arbeit, Leben, Bildung. Bildung nicht nur als Wissenszuwachs zu verstehen, sondern auch wirklich als, ich will es mal Reflexionszuwachs nennen. ich finde Unternehmen beeindruckend, die wir auch übrigens haben bei uns im ländlichen Raum, die das wirklich durchziehen, jede Woche, ob jetzt jeder für sich oder im Team, was war gut, was war schlecht an der Woche, was war optimierungsfähig. Und das dann auch in den Diskurs bringen. Was ist das für eine auch Wertschätzung, wenn du die Zeit nehmen darfst, wenn du es im Unternehmen machst? Also, und das war auch so ein bisschen die Beantwortung der Frage, da wiederhole ich mich. Also präventiv ist immer besser, glaube ich, als im Nachgang keine Strukturen vorzufinden für Dinge, für die wir manchmal noch gar keine, ich rede mal als Didaktiker, auch noch gar kein Tool manchmal haben. Also das ist ja auch so eine Frage, ne? Was die Medizin anbieten kann. Quantitativ ist das eine, aber trifft das auch wirklich den Kern des Problems manchmal, ne? Also ich glaube, digitale Abhängigkeit und all solche Sachen, da gibt es auch noch viel zu wenig Angebote.
Also, ja, das auf jeden Fall. Damit werden wir uns alle noch beschäftigen müssen. Und du hast jetzt gerade so ein Plädoyer gehalten für den Azubi-Glückstag im weitesten Sinne. Also wir fügen einfach ganz viele andere Glückstage noch ein, weil das ist ja auch Ziel des Glückstags, dass wir einfach jungen Menschen auch vermitteln, wie kann ich selber meines Glückes Schmied werden. Und da fließt ja Resilienz und so weiter auch mit ein. Aber wahrscheinlich werden wir dort noch Lösungen erarbeiten müssen, wie wir einfach uns alle besser schützen vor Belastungen.
Ja, vielleicht, ich stelle mal eine Gegenfrage. Es ist ja hier, du bist zwar der Host, aber wie würdet ihr denn oder wie macht ihr das in eurer alltäglichen Arbeit bezüglich Resilienz? Welchen Resilienzbegriff oder welches Grundmuster legt ihr eigentlich an, wenn ihr Leute in der Beratung habt? Weil es ist ja auch Fakt, wenn ihr, ich sag's jetzt mal so, zu gut seid, wobei es immer Beratungsbedarf gibt, ist ja vielleicht auch der Beratungsbedarf irgendwann nicht mehr da. Aber das würde mich halt wirklich mal interessieren, wie ihr selber so, wenn ihr mit Unternehmern oder respektive Arbeitnehmern sprecht, wie ihr das so seht, also wie ihr das dann gestaltet, wie ihr die Leute darauf auch hinweist, dass das ein ganz wichtiges Themenfeld ist. Also
es ist ganz schwierig. Also in Richtung Unternehmungsleitung, Personalleitung sind wir ja auch angehalten in der Kooperation, Statistiken zu führen und einfach auch zu benennen, was sind eigentlich die Themen, die unsere Mitarbeitenden umtreiben. Und da taucht natürlich inzwischen in jeder Statistik die mentale Gesundheit mit auf. Wir fassen das extra so weit, weil manchmal ist das Thema, dass Menschen sich an uns wenden, die eine Belastung haben, die aber jetzt nicht unbedingt eine Psychotherapie erfordern. Also Menschen wenden sich an uns, können selber manchmal im Gespräch gar nicht sagen, wo jetzt die Herausforderung ist. Manchmal klingelt wirklich das Telefon und wir haben jemanden am anderen Ende der Leitung, der einfach nur weint und gar nicht weiß, was mache ich jetzt hier gerade? Also wenn man dann konkret fragt, nachdem vielleicht die ersten Tränchen durch ein paar liebe Worte getrocknet werden konnten, wie können wir jetzt helfen? Dann bekommen wir mitunter auch als Antwort, eigentlich hat das gerade geholfen, einmal die Schleusen zu öffnen, mal loszulassen und zu wissen, da ist jemand, der sich für mich interessiert. Und das sind ja Menschen aus Unternehmen, die uns als Serviceleistung ja schon eingekauft haben. Das heißt, das Arbeitsumfeld ist da ja schon sehr positiv. Also da sind Unternehmen, die Entscheidungen getroffen haben, wir wollen unsere Menschen unterstützen. Das heißt, dort sitzen welche in Unternehmen, die schon auch eine Wertschätzung erfahren vom Arbeitgeber. Und trotzdem kommt es zu Situationen, dass sie einfach belastet sind. Weil der Mensch kommt ja nicht auf Arbeit und gibt sein Ich vorne an der Bürotür ab, sondern er bringt vielleicht die Belastung mit an den Arbeitsplatz, dass man pflegende Angehörige ist, dass man vielleicht nebenbei noch Mutter ist, dass man vielleicht nebenbei auch gerne mal wieder was für sich selbst tun würde. Also da kommen manchmal viele Dinge zusammen. Und wenn wir dann aber die konkreten Anfragen haben, ich habe eine diagnostizierte Depression, möchte trotzdem am Arbeitsplatz sein, weil mir das Halt gibt. Wie kann mein Weg sein? Und wir dann versuchen, eine Psychotherapie zu finden und uns Therapeuten zum Teil auch nicht mehr ganz aufgeschlossen begegnen, weil wir inzwischen wirklich fast täglich die Therapeuten anrufen. Und wir dann den Menschen sagen müssen, ja, wir haben Erstgespräch, das findet zwar im Februar statt, aber die Therapie kann frühestens im September beginnen. Dann müssen wir da manchmal ganz schön Aufbauarbeit leisten und müssen zum Teil auch andere Wege gehen. Wir bieten ja immer an, ich habe ja die mentalen Ersthelfer im Team, dass die Menschen erstmal zu uns kommen, dass sie bei uns in der Küche sitzen, dass sie erstmal weinen dürfen, weil das manchmal schon hilft, aber es ersetzt keine Therapie. Und Resilienz, ja, total inflationär gebrauchter Begriff, also ich selber kann das manchmal gar nicht mehr hören. Aber natürlich müssen wir Menschen irgendwie was an die Hand geben, dass sie merken, ich kann vielleicht aus einer Krise auch gestärkt hervorgehen. Und das fällt manchen Menschen aber schwer. Also die haben zum Teil den Glauben verloren. Nun ist es ja auch gerade nicht so, dass wir in besonders friedvollen und gesellschaftlich total intakten Zeiten leben. Da kommt gerade einfach so viel zusammen. Und da müssen Unternehmen darauf vorbereitet sein, dass sie vielleicht auch innerhalb von Unternehmensstrukturen schaffen, die das so ein bisschen auffangen.
Total spannend. Was mir da jetzt auch nochmal spontan einfallen würde, wäre auch wieder das Thema Kommunikation. Also ich glaube, das ist ja auch nichts Neues. Du hast es ja gesagt, ob jetzt im Unternehmen oder jetzt auch in der Gesellschaft, in der Wirtschaftswelt. Es kommt ja darauf an, was für Botschaften sende ich. Und ich mache das jetzt nochmal ein bisschen konkret, wenn ich was immer mal passieren kann, manchmal in Phasen mehr, manchmal weniger. Es gibt halt nochmal Insolvenzwellen aus verschiedensten Gründen, konjunkturell, globalpolitisch, wie auch immer. Natürlich ist es super wichtig, dass eine Firma ganz früh an die Arbeitnehmer rangeht und transparent kommuniziert, wo geht es eigentlich hin. Ne? Und das Gleiche halt auch gesellschaftlich. Ne? Und ich lese tatsächlich auch sehr gerne mal, gibt es so Portale wie Good News und auch im Wirtschaftsbereich gibt es das. Also man kann ja immer beides spielen. Ne? Man kann, wie du schon sagst, eine Krise als Krise sehen und das ist auch überhaupt keine Wertung. Ich verstehe das total. Auch ich habe bei gewissen Dingen da ja Momente, wo man erstmal schluckt. Aber das ist auch, jetzt bin ich nicht so alt, aber auch 20 Jahre berufstätig, also jede Krise, jede, ich will es fast mal sagen, Disruption, würde man sagen, also jede komplett manchmal Veränderung, wirkt immer eine Riesenchance mit sich. Und das Wichtigste ist ja nur erstmal bezogen auf euren Kontext vielleicht, auch wirklich ist zum Beispiel die Tätigkeit, die eine Person X hat im Unternehmen, vielleicht überhaupt die richtige? Oder ist es vielleicht ein anderer Impuls, warum jemand eine Depression oder was auch immer hat? Ne? Und weil ich glaube, da glaube ich auch fest dran als Pädagoge, dass man einfach immer mehr auf die Kompetenzen mal gucken muss, auf das sich verändernde Setting. Und ich hatte ja auch bei Vorgesprächen gesagt, es gibt ja eine spannende Internetseite, wo man seinen Beruf eingeben kann, seine Tätigkeit, und kriegt man raus, wie viel Prozent wird die KI geschluckt. Und das ist immer, ich mache es nochmal wirklich konkret, weil das in Berufsfällen, ich selber frage mich, ich mache es nochmal, das finde ich bei Podcasts immer, mich zumindest holt das auch mal ab, warum muss man in einen Supermarkt gehen, die Ware in seinen Korb packen, dann packt man wieder raus. Und diese Person, die da sitzt, hat eigentlich auch, ich will es mal ein bisschen übertreiben, auch keinen Bock und versteht den Sinn der ganzen Sache auch nicht. Und das Gleiche gibt es ja auch in Arbeitswelten. Da müssen wir auch dran arbeiten und das hat auch was mit Resilienzstärkung zu tun, dass wir nicht Dinge machen, die man im Privaten auch durch die Digitalisierung schon komplett anders machen würde, nur weil das Unternehmen gewisse Schritte nicht gegangen ist. Und da kann ich also, wie gesagt, auch nur dieses Buch, kriegt da auch kein Geld für oder so, sondern ich lese es einfach gerne, der Triple Transformation, weil die auch zum Beispiel auch davon ausgehen, dass Führung sich teilweise verändert. Und das fällt mir gerade noch einmal, weil du vorhin nach Skandinavien gefragt hast, auch da ist es so, das nennt sich dann auf Englisch Co-Leadership, auch Führung wird viel mehr verteilt auf mehrere Schultern, auch aufgabenzentriert, weil auch das fällt mir nochmal ein, weil du vorhin so schön sagtest mit den bestimmten Krisen, die man so hat. Das ist mir aufgefallen, da war ich noch in einer anderen Wirtschaftsförderung, als Corona einschlug. Da hatte ich tatsächlich als Wirtschaftsförderer, da kam mir natürlich mein pädagogischer Background zugute, wirklich auch eine Menge psychologische Gespräche mit Unternehmern, weil auf einmal komplette Geschäftsmodelle weggebrochen sind. Also wenn du deine Gastronomie nicht aufmachen kannst, wenn auf einmal irgendeine große Kette kommt und du meinetwegen zum Beispiel mal ein inhabergeführtes Reitfachgeschäft hast und dann kommt eine große Kette auf einmal, hast du ein Problem. Und deswegen ist Resilienz ja nicht nur für den Einzelnen wichtig, für die menschliche, für die soziale Komponente, sondern genauso gut ist Resilienz wichtig und bedeutsam aus unternehmerischer Sicht. Na, ich mache das auch nochmal konkret, das wird nicht passieren, weil wir genug Bedarf haben, aber angenommen, es würde so eine große staatliche Serviceagentur gegründet werden, weil am Ende auf einmal alle doch merken, dass das wichtig ist, dann müsstest du ja, wenn jetzt mal angenommen deine ganzen Dienstleistungen wegfallen würden, ja auch gucken, wie gehe ich damit um. Und das ist, glaube ich, etwas, das erwarte ich wirklich. Und deswegen kann ich auch mal sagen, Leute, die auf Verwaltung schimpfen, auf Politik, als Unternehmer haben auch alle die Pflicht, sich dem zu stellen. Weil am Ende des Tages ist nicht nur die Verantwortlicherweise für das Geschäftsfeld, für die Geschäftsmodellierung, sondern am Ende auch für die Mitarbeiter. Und da eben auch nochmal ein letzter Satz, was glaube ich auch viele nicht verstanden haben, die Leitindustrie Automotive, Automobilindustrie ist de facto nicht erst seit gestern und nicht erst seit 3 Jahren als Problemfeld bekannt. Und dass das wiederum, und das ist ja die Herleitung, dann auch zu Ängsten führt, wo geht es eigentlich hin, die Leute demonstrieren, das sind alles Dinge, ich glaube, da muss man wirklich dann dranbleiben. Und wie gesagt, da hast du völlig recht, ob man es jetzt inflationäre Resilienz nennt oder Zukunftsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, wir tun sehr gut daran in Deutschland und da tut er auch viel Gutes, wenn wir, wie gesagt, präventiver agieren. Weil dann kommt man auch ganz schnell auch in dieses Thema Folgekosten. Dann kann man es auch ein bisschen abbilden mit Zahlen. Du hast das ja sehr schön auch gesagt mit dem Marketing-Problem, ne? Dass die Leute vielleicht zahlen wollen. Also von daher präventiver statt reaktiver.
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas sagen, Martin. Ich möchte dir das Wort nicht abschneiden.
Ich kann nur jedem empfehlen, dass er deine Angebote, eure Angebote nutzt. Ich bin auch der Meinung tatsächlich, das ist ja auch ein Credo, was, denke ich mal, in den Zwischenzahlen rauskam, die Unternehmen der Region Rostock in MV das noch zu wenig nutzen. Und ich kann jedem nur auch sagen, es gibt bei uns jetzt, ohne auch so technisch zu werden, immer Output und Outcome. Man kann de facto nach wahrscheinlich einem halben, nach einem Jahr auf jeden Fall schon messen, dass es Effekte hat. Ne, und eben nicht nur in Sachen der Gesundheit, ne, soziale Auffälligkeiten, sondern wirklich auch in den Arbeitgebermarken. Ne? Also es wird einfach anders wahrgenommen. Ne? Und ich sage jetzt keine Namen, aber die Firmen, die ich kenne, die bei uns im Landkreis oder in der Region sind, die dich nutzen, die euch nutzen, die haben de facto richtig gute Effekte erzielt. Nach außen sowie nach innen, beides natürlich. Und deswegen wäre das halt mein letztes, sozusagen, meine letzte Message hier vielleicht im Podcast, dass auf jeden Fall man das nutzen sollte.
Vielen Dank, Martin. Ich fand es unglaublich spannend. Du bist einfach ein Mensch, mit dem kann man sich auch tagelang über all diese Themen unterhalten. Das ist ein bisschen der Nachteil vom Podcast-Format. Irgendwann muss man zum Ende kommen. Ich danke dir herzlich für deine Zeit, für deine Worte und wir sehen uns bald.
Vielen Dank.
Mach's gut.